Wir haben nun den ersten Vortrag in unserer Auslegung des ersten Timotheusbriefes. Die gesamte Bibelwoche steht unter dem Thema Kennzeichen der biblischen Gemeinde. Und heute Abend der erste Vortrag zu 1. Timotheus 1, Vers 1 bis 11, unter dem Thema Bleibe auf dem schmalen Weg. So habe ich es überschrieben. Und Sie haben auch das Programm auf Ihrem Stuhl liegen, können also das Thema und auch die Bibelstelle dort immer jeweils finden, wenn Sie es auch mitnehmen. Wir wollen auch aufschlagen und lesen. Erster Brief des Apostels Paulus an seinen Schüler und geistlichen Sohn Timotheus, Kapitel 1, Vers 1 bis 11. Ich lese: Paulus, ein Apostel Christi Jesu nach dem Befehl Gottes unseres Heilands und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist. An Timotheus, meinen rechten Sohn im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Du weißt, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog, und einigen zu gebieten, dass sie nicht anders lehren, auch nicht Acht haben auf die Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Heilsplan Gottes im Glauben dienen. Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich hingewandt zu unnützem Geschwätz, wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand im Sinn des Gesetzes anwendet, weil er weiß, dass den Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ungeistlichen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen und wenn noch etwas anderes der heilsamen Lehre zuwider ist. Nach dem Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Ich möchte nochmal mit uns beten und bitten, soweit möglich dazu aufzustehen. Allmächtiger, heiliger Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir uns jetzt versammeln dürfen zur Betrachtung des ersten Timotheusbriefes. Und wir haben schon Wesentliches gehört über Wahrheit und Lüge, über Licht und Finsternis, über rechte Lehre und falsche Lehre. Herr, hilf uns, die Geister zu unterscheiden. Hilf uns, in deiner Liebe gegründet zu sein und darin zu wachsen. Und lass diese ganze Woche dazu dienen. Erleuchte auch jetzt unsere Herzen und Sinne durch deinen Heiligen Geist. Öffne meinen Mund zum Reden und unsere Herzen zum Hören deines Wortes. Amen. Amen. Bitte nehmt Platz. Bleibe auf dem schmalen Weg. Wir wissen ja aus der Bergpredigt unseres Herrn Jesus, dass es den breiten Weg gibt und den schmalen Weg. Der breite Weg, der zur ewigen, endlosen Verdammnis führt und den schmalen Weg, der zum Himmelreich führt. Die Pforte, die enge Pforte, durch welche man auf den schmalen Weg kommt, ist niemand anderes als unser Herr Jesus Christus allein. Jesus allein. Das soll die Losung sein. Und jeder möge sich fragen, bin ich schon auf dem schmalen Weg? Bin ich schon ein Kind unseres Heilandes Jesus Christus? Bin ich gerettet? Habe ich Erlösung von meinen Sünden? Bin ich wiedergeboren durch Wasser und Geist? Also reingewaschen durch das Blut des Lammes und der Geist Gottes wohnt in meinem Herzen. Dann bin ich ein Kind Gottes, dann bin ich auf dem schmalen Weg. Wenn nicht, hat jeder Mensch, jede Seele, die auch heute hier ist, die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen. Der erste Timotheusbrief, da gibt es ja auch dann an den zweiten, der ist geschrieben an Timotheus. Timotheus ist einige Jahrzehnte jünger als der Apostel Paulus. In Apostelgeschichte 16, Vers 1 bis 3, wird beschrieben, wie sich der Apostel Paulus und Timotheus kennenlernten. Ich möchte diese Stelle deshalb einmal lesen. Apostelgeschichte 16, ab Vers 1. 16, ja. Da lesen wir, er, also Paulus, kam aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden um der Juden willen, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihnen zur Befolgung die von den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse. So wurden nun die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Timotheus, hier steht Sohn einer gläubigen jüdischen Frau. Und wir wissen, Lois und Eunike, die Mutter und die Großmutter, sie hatten ihn schon früh in den Schriften des Alten Bundes unterwiesen. Und er kam zum Glauben an Jesus Christus. Jesus ist der Messias, der Heilskönig Israels und der ganzen Menschheit. Und er hatte zugleich einen griechischen Vater, war also sozusagen ein Mischling, der geradezu prädestiniert war für die Mission unter den Heiden, so wie Apostel Paulus. Und deshalb hat Paulus ihn als Begleiter dabei gehabt auf der zweiten Missionsreise. Und er wird als auch Mitabsender in verschiedenen Briefen, tritt Timotheus auf. Der Name kommt also sehr häufig vor im Neuen Testament. Und das heißt ja auf Deutsch Timotheus, einer, der Gott fürchtet. Timae, die Ehrfurcht, und Theos, Gott, ja, die Ehrfurcht vor Gott. Und Paulus, wissen wir, das ist der Geringe. Aus dem großen Saulus wurde vor Damaskus, als der erhöhte Herr ihm erschien, der geringe Saulus. Die Auslegung, die ich geben möchte in diesen 13 Predigten, soll jetzt nicht akademisch oder womöglich sogar historisch kritisch sein, wie es leider viele Kommentare machen, sondern von einem Vertrauen ausgehen gegenüber dem Wort Gottes. Deshalb bin ich auch überzeugt, dass der erste und zweite Timotheusbrief und auch der Titusbrief, wie auch alle anderen Paulusbriefe, wirklich vom Apostel Paulus stammen und nicht, wie es die Bibelkritik in frecher und unglaublicher Weise behauptet, von einem Fälscher aus dem zweiten Jahrhundert. Gerade wenn man das liest, unvoreingenommen und kindlich vertrauen soll, dann sieht man ja in jeder Zeile, wie persönlich gerade die Timotheusbriefe gehalten sind, wie viel der Apostel hier von sich persönlich preisgibt, wie der Apostel hier Dinge, auch negative Dinge über sich selber sagt. In Kapitel 1, wenn er sagt, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, wir werden es morgen früh betrachten. Ja, sowas wird ein Fälscher wohl kaum über den großen Apostel Paulus schreiben. Also für uns ist das völlig undenkbar, dass das nicht von Paulus ist. Und man sagt zwar, es hätte Schriften gegeben, Pseudepigraphen oder unter Pseudonym, die dann von anderen Autoren den Aposteln in den Mund gelegt wurden. Aber gerade die Apostel, die Zeugen der Wahrheit sind, es ist unvorstellbar, ihnen sowas zu unterstellen. Es ist der freche Geist der Bibelkritik, die unter dem Fluch Gottes steht. Also wir gehen von dem Wort aus, so wie es geschrieben steht, und es bestätigt sich auch ohne Probleme, wenn man so lesen, dass es von Paulus ist, weil auch so viel Persönliches hier drin steht, auch die Grüße und so weiter, was da alles kommt noch, und die Namen, die genannt werden, das ist eindeutig aus der Zeit des Apostels Paulus. Allerdings muss man davon ausgehen, dass es geschrieben ist, die Timotheusbriefe, nach der ersten Gefangenschaft, dass der Apostel Paulus noch einmal freikam. Es war ja auch nur ein Prozess, der nur deshalb nach Rom ging, weil Paulus sich auf den Kaiser berufen hatte, aber auch nicht in einer so strengen Haft, dass er im Kerker schmachtete, sondern konnte auch Jünger empfangen, konnte Besuch empfangen. Aber es gibt dann noch eine zweite Haft zur Zeit des Kaisers Nero, so nehmen viele bibeltreue Ausleger an. Und zwischen diesen zwei Haftzeiten, da ist der erste Timotheusbrief dann entstanden und der zweite Timotheusbrief dann in der zweiten Haft, zur Zeit von Nero, wo der Apostel Paulus nach der Tradition auch hingerichtet wurde dann unter dieser schlimmen Christenverfolgung in Rom. Ich möchte dazu als Beleg von einem bibeltreuen Ausleger auch einige Zeilen lesen. Ja, meines Erachtens unübertroffener Kommentar von John MacArthur, Kommentar zum Neuen Testament, 1. Timotheus. Da kann man viel lernen und ich denke, das kann man auch nicht übertreffen, was er alles hier ausgelegt hat. Und er hat hier zur Abfassungszeit Folgendes gesagt. Ich zitiere aus dem Kommentar 1. Timotheus, Seite 14. Nach der Freilassung aus seiner ersten Gefangenschaft, und das ist ja beschrieben am Ende der Apostelgeschichte, ja, damit endet es ja, da steht aber nichts von der Hinrichtung. Also, nach der Freilassung aus seiner ersten Gefangenschaft kehrte Paulus zu einigen der Gemeinden, in denen er hauptsächlich gedient hatte, zurück, unter anderem nach Ephesus. Danach reiste er nach Mazedonien, ließ aber Timotheus in Ephesus zurück, um dort einige Probleme in der Gemeinde zu klären. Paulus schrieb diesen Brief aus Mazedonien, um Timotheus weitere Anweisungen zu geben und um ihn bei seiner Aufgabe zu unterstützen. Während dieser Zeit, etwa 63 bis 64 nach Christus, schrieb er auch an Titus, der sich im Dienst auf der Insel Kreta befand, was hier am Titusbrief unschwer zu erkennen ist. Nach dem Ausbruch der Verfolgung durch Nero wurde Paulus ein weiteres Mal verhaftet, während er in Gefangenschaft saß und auf seine Hinrichtung wartete. Circa 66 nach Christus schrieb er seinen letzten Brief, den zweiten Timotheusbrief. So der Herr willen, wir leben, werden wir den dann vielleicht nächstes Jahr betrachten. In der Bibelwoche ist noch nicht fest, aber werden wir dann sehen. Ja, also jetzt aber weiter im ersten Timotheusbrief. Die Timotheusbriefe und der Titusbrief werden auch so als Hirtenbriefe oder Pastoralbriefe bezeichnet, weil sehr viel über den Dienst in den Gemeinden geschrieben ist. Zum Beispiel die Frage, was sind Voraussetzungen für Älteste, Voraussetzungen für Diakone, Voraussetzungen für jüngere Brüder, ältere Brüder, jüngere Schwestern, ältere Schwestern, Witwen, Sklaven. Alle diese Dinge werden angesprochen und werden wir die nächsten Tage miteinander betrachten. Es ist also ganz wichtig für das Leben in einer biblischen Gemeinde, dass wir diese Briefe ganz intensiv studieren. Gerade wenn es auch um Ältestenwahl geht, Diakonenwahl, solche Dinge. Hier sind Kriterien genannt, was biblisch ist und was nicht biblisch ist. Die Timotheusbriefe sind auch das Vermächtnis des Apostels Paulus an seinen geistlichen Sohn Timotheus oder auch an Titus, die etwa eine Generation jünger waren. Und ich finde es sehr vorbildhaft, dass Paulus schon früh und eben nicht zu spät, wie es leider oft geschieht, an seine Nachfolger gedacht hat. An jüngere Brüder, die diesen Dienst weiterführen sollten nach seinem Tod. Denken wir auch rechtzeitig an Nachfolger in einem Auftrag, den wir ausüben. Ich sage es euch ganz offen, ich bete schon länger auch um Nachfolger, die das weiterführen, zum Beispiel Zeitschrift Der Schmale Weg, falls ich plötzlich nicht erkennte. Man weiß ja nie, ob man plötzlich mal einen Schlaganfall hat oder was auch immer. Aber bisher hat sich leider noch keiner gefunden, der das weiterführen könnte. Es ist auch keiner unersetzlich und auch jedes Ding hat seine Zeit. Aber wenn der Herr es will, wird er zur rechten Zeit auch einen Bruder oder mehrere schenken, die auch diese Aufgabe weiterführen. Ich bin ja jetzt noch nicht so alt, aber so der Herr will, wir leben, werde ich nächsten Monat 54 und es steht in der Hand des Herrn. Ja, jetzt der Hausvater sagt jetzt ja nichts dazu. Ein junger Kerl, ja. Das sieht man, ist relativ. Aber wenn wir dran denken, der Vater meiner Frau, der wurde zum Beispiel nur 42. Aber es ist deshalb klug, und es betrifft ja auch dich, lieber Reinhold, rechtzeitig. Und ja, ich weiß, dass ihr auch schon lange drum betet, auch für Nachfolger für das Haus. Ja, also es betrifft ja nicht nur mich, sondern jeden Bruder, auch jede Schwester, wenn sie älter werden, dass man die Stafette auch gerne weitergibt, rechtzeitig, damit dann nicht nachher jemand kommt, der nicht mehr geprüft werden konnte, wo dann plötzlich ein ganz anderer Geist kommt. In wie vielen Werken ist dann plötzlich ein anderer Geist eingedrungen, wo der Nachfolger zu Lebzeiten nicht mehr jemand gefunden hat, der das im Geist der Väter weitergeführt hat. Timotheus, der rechte Sohn im Glauben. Aber bevor diese Anrede in Vers 2 steht, stellt sich Paulus vor als ein Apostel, also Gesandter Jesu Christi, des Messias. Und er ist Apostel nicht durch Menschen eingesetzt, sondern nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. Gott allein rettet uns. Und Christi Jesu, also Messias Jesus, das ist der Heilskönig, der unsere Hoffnung ist, zur einzigen Hoffnung. Und Vers 2, Timotheus ist sein rechter Sohn im Glauben. Es gibt manchmal auch Missgeburten. Ich hatte auch schon jüngere Brüder kennengelernt, dachte, das wäre ein geeigneter Bruder für einen Ältestendienst und so weiter. Manchmal hat es zugetroffen. In anderen Fällen bin ich auch bitterlich enttäuscht worden, dass plötzlich Dinge kamen, die man nicht erwartet hätte. Aber wie wunderbar, wenn Gott einen rechten Sohn oder auch eine rechte Tochter im Glauben schenkt, auch den Müttern, die unter uns sind, Ist bei euch auch schon eine jüngere Schwester vielleicht zum Glauben gekommen? Ich kenne auch solche geistlichen Mütter und geistliche Väter. Wunderbar, wenn man das dann auch wissen darf. Und Vers 2b, dann lesen wir Gnade, also der Gruß, die Anrede, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Und da steckt schon alles drin. Das sind ja Begriffe, die oft vorkommen, gerade in den Adressatenanreden. Gnade, das ist das, was vom Kreuz strömt, die Vergebung der Schuld vom Kreuz von Golgatha. Barmherzigkeit, da kommt das Wort Mutterliebe, diese Liebe, die aus dem Mutterleib stammt, vor, dieses Erbarmen, dass man jemand liebt, wie eine Mutter ihr Kindlein liebt, das ist die Barmherzigkeit Gottes. Einmal heißt es ja, ich glaube bei Jesaja steht es, er hat uns geliebt oder tröstet uns, wie ein seine Mutter tröstet. Sonst wird Gott ja mit dem Vater verglichen, oder Geist natürlich, aber menschlich gesprochen wie ein Vater. Aber hier auch der Vergleich mit der Mutter. Wir reden natürlich nicht von Gottmutter, ja. Es ist ein Vergleich, wie einen seine Mutter tröstet, um jetzt hier nicht missverstanden zu werden. Gott steht ja über allen menschlichen Dimensionen, aber er wurde in Jesus Mensch und eben als Mann. Wir können das auch nicht vertauschen, auch nicht die Schöpfungsordnung Mann und Frau. Die heutige Genderideologie steht ja völlig gegen das Wort Gottes. Barmherzigkeit. Und dann der Friede. Friede, das ist der allumfassende Heilszustand. Unsere Seele kommt zur Ruhe, allein in Gott, allein in Jesus Christus. Da steckt schon das ganze Evangelium drin, allein schon hier in Vers 2. Und nun kommen wir zu Vers 3. Das ist ja immer schön, wenn man das mitverfolgen kann in der Bibel. Ja, das ist der Leitfaden. Da kommt man auch viel besser mit, wenn man es jetzt auch vor Augen hat. Vers 3, du weißt, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog, und einigen zu gebieten, dass sie nicht anders lehren. Im Griechischen steht hier heterodidaskalein. Das heißt, anders lehren, fremd lehren, falsch lehren, falsche Lehren in die Gemeinden hineinzubringen. Und jetzt werden auch gleich Beispiele genannt in Vers 4. Auch nicht Acht haben auf die Mythoi, steht im Griechischen, also Fabeln, Mythen, und Genealogoi, Geschlechtsregister, Genealogien, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss oder dem Heilsplan Oikonomia im Griechischen Gottes im Glauben dienen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch schon erlebt habt, dass Leute kommen, die wollen nur diskutieren. Die kommen dann in die Gemeinden. Ah, da ist irgendein Widerspruch, habe ich da irgendwas mit der Lupe da gesehen, zwischen den zwei Stammbäumen Jesu in Matthäus und Lukas, die sind ja so unterschiedlich, was ist denn das? Also gibt es doch Widerspruch. Und dann diskutieren sie endlos, ob es doch vielleicht einen Widerspruch hier gibt oder nicht. Und das lässt sich natürlich erklären, es gibt auch gute Erklärungsversuche für diese zwei Stammbäume, jetzt nur als ein Beispiel, dass der eine von Maria, der andere von Josef ist. Ja, oder dass Josef einen leiblichen und juristischen Vater hatte, die Leveratsehe. Gibt es also gute Erklärungsversuche, möchte ich jetzt nicht vertiefen, sonst sind wir genau bei dieser Diskutiersucht, vor der auch hier gewarnt wird, dass man das Haar in der Suppe sucht. Ich war vor einiger Zeit in einer Gruppe eingeladen, da waren lauter Bibelkritiker vertreten und das war für mich so ernüchternd, ja. Die können sich nicht wirklich freuen an der Schönheit Gottes und seines Wortes, sondern da wird immer wieder gesucht, ob hier ein Widerspruch ist oder ob hier der Apostel Paulus was geschrieben hat, was nicht mehr in die heutige Zeit passt, zum Beispiel über die Stellung der Frau und so weiter. Ja, ihr kennt ja diese Diskussion. Und sie können sich nicht wirklich freuen, zum Beispiel an dem Heilswerk auf Golgatha oder an den vielen erfüllten Prophezeiungen, die wir auch erleben dürfen in der Bibel, dass es ja über 3000 Verse gibt mit erfüllten Prophezeiungen, jetzt schon, und noch 3000 weitere, die sich noch erfüllen werden. Und Das sind einfach dann blind dafür und man sucht immer nur das Negative, wo man kritisieren kann. Und das ist ja auch die Theologenkrankheit. Ich habe ja selber Theologie studiert und was lernt man da? Man lernt immer zu unterscheiden, was ein echtes und ein unechtes Jesuswort ist, ob der Brief von Paulus stammt oder von einem Fälscher, ob der Prophet Daniel bis den Vers noch geschrieben hat oder ob das aus dem 2. Jahrhundert hinzugefügt wurde. Also wird alles auseinandergepflückt, die Mosebücher in mindestens 5 verschiedene Quellen, dass am Schluss gar nichts mehr zusammenpasst. Und mich hat es von Anfang an überhaupt nicht überzeugt. Ich habe auch in dem Kreis der Bibelkritiker gesagt, dass ich auch amerikanische Theologie zusätzlich studiert habe in meinem Studium. Damals war die bibeltreue Literatur ja weitgehend noch nicht übersetzt. Und so musste ich also neben der deutschen Theologie auch die ganzen amerikanischen Bücher wälzen, um die Kritik an der Kritik zu üben, ja, die Kritik der Bibelkritik. Aber welcher Student macht sich schon diese Mühe und widerlegt für sich selber das Ganze, den ganzen Müll, den er hier in der deutschen bibelkritischen Literatur studieren muss, nicht? Also das kostet viel Mühe, aber auch natürlich Gnade ist es, Gebetserhörung gewesen, dass ich den Glauben nicht verloren habe in diesem Studium. Aber es hat auch Mühe gekostet, die Kritik auch für sich selber zu widerlegen. Und sie ist in Wirklichkeit auch nicht haltbar. Die Argumente sind an den Haaren herbeigezogen. Und ich freue mich, dass jetzt auch immer mehr bibeltreue Kommentare erscheinen in Deutschland. Ja, auch zum Beispiel Wuppertaler Studienbibel, Edition C oder jetzt auch diese Reihe John MacArthur. Ich habe auch selber eine kleine Reihe geschrieben, die für die Gemeinde geeignet ist. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, wo man das Wort Gottes ausgelegt bekommt auf eine bibeltreue Weise in der heutigen Zeit. Also nicht anders lehren. Und was heißt nicht anders lehren? Nur so lehren, wie es geschrieben steht. Nicht über das Wort Gottes hinausgehen, nichts hinzufügen, nichts hinwegtun. Und wenn ich eine Stelle nicht verstehe, zum Beispiel die Geschlechtsregister auch im Alten Bund schon, sind zum Teil auch schwierig. Es werden manchmal Generationen übersprungen. Man muss das nicht bis ins Letzte alles begreifen können wollen. Solche Fragen mit dem Schöpfungsbericht. Natürlich gehe ich davon aus, dass Gott die Welt in einer Sekunde schaffen kann und in 6 Tagen, ist für mich gar keine Frage. Aber dann machen manche diese Sache zwischen Vers 1 und Vers 2, die Erde war wüst und leer oder sie wurde wüst und leer, ob da jetzt ja Millionen noch drin waren oder nicht, da werden alle möglichen Dinge hineingedeutet, da wird endlos diskutiert, diese sogenannte, wie heißt diese Theorie? Evolution sowieso, aber Rekapitulationstheorie in manchen Kreisen und solche Dinge werden dann vertieft als der Wahrheit letzter Schluss. Also, ich hoffe, dass keiner von uns hier die Diskutiersucht hat, sondern dass wir uns freuen dürfen am Evangelium, an der Freude am Herrn. Das heißt nicht, dass wir den Verstand ausschalten und die Probleme gar nicht mehr betrachten. Wenn wir es nicht verstehen, wir dürfen schon forschen. Versteht mich nicht falsch. Aber ich habe auch dort in diesem Kreis gesagt, ich gehe mit einem Grundvertrauen aus gegenüber dem Wort Gottes. Ich glaube, wie es der Apostel Paulus auch von sich sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. So steht es in Apostelgeschichte 24 nachzulesen. Und dann bekommen wir auch nicht diese Seuche des Diskutierens. Falsche Lehre ist gefährlich, weil sie die Gemeinde zerstört, weil sie den Glauben zerstört und weil sie das Heil raubt. Und da hat einer dieser Bibelkritiker gesagt, das macht man oft so lächerlich, ja, Adam und Eva, das waren keine historischen Gestalten, das ist eine literarische Gestalt aus einer altorientalischen Sage. Und ich habe dann zurückgefragt, ja, und wie ist es dann, wo fängt für ihn dann das Historische an, was dann wirkliche Geschichte ist? Ist für ihn Abraham dann eine historische Gestalt? Ist Mose historisch? Ist David historisch? Ist Jesus historisch? Ja, wo macht er den Anfang, wo macht er das Ende? Ich sage mal auf Deutsch jetzt so, wenn man dem Teufel den kleinen Finger gibt, dann nimmt er die ganze Hand. Am Schluss ist gar nichts mehr, bleibt kein Stein auf dem anderen. Nicht? Und deshalb möchten wir von einem völligen Vertrauen zu Gott und seinem Wort ausgehen. Wir machen keine Abstriche und wir fügen auch nichts hinzu. Wir sollen nicht Acht haben auf die Fabeln, die Mythen, die Legenden und die Geschlechtsregister, die ohne Ende hier diskutiert werden und immer neue Fragen aufbringen. Es ist ein Zeichen des Menschen der Endzeit, dass er immer diskutiert und nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. So wird es auch in den Briefen einmal an einer Stelle gesagt. Sie lernen immer und kommen doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Menschen mit zerrütteten Sinnen, erleben wir das nicht heute auch in der Diskutiersucht unserer Gesellschaft? Es ist geradezu ein methodischer Diskurs bei Habermas und anderen Philosophen propagiert worden, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Es wird immer weiter diskutiert, aber man darf kein festes Fundament mehr haben. Das sind dann die bösen Fundamentalisten, die sagen, es gibt noch ein Fundament. Aber heute postmoderner Relativismus, alles ist beliebig, es wird endlos weiter diskutiert. Und wenn einer sagt, er hätte die Wahrheit, aue Vorsicht, ein ganz gefährlicher. Was sagt Jesus Christus? Er sagt sogar noch mehr, er sagt nicht, er hat die Wahrheit, sondern ich bin die Wahrheit. Ja. Ganz gefährlich. Deshalb haben sie ihn gekreuzigt, aber er ist auferstanden. Er hat bewiesen, dass er Gottes Sohn ist. Auch durch seine Worte, durch seine Wunder, durch seine Zeichen. Und doch waren so viele damals verblendet und sind auch heute verblendet. Lassen wir uns nicht ins Boxhorn jagen durch diese Menschen, die nur kommen, um zu zerstören, um zu diskutieren, um niederzureißen. In Vers 5 steht, was das Ziel oder die Hauptsumme aller Unterweisung ist. Was ist es? Vers 5. Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Die Liebe. Dazu möchte ich eine Stelle lesen. Ihr könnt euch vielleicht denken, aus welchem Brief? Sehr gut. 1. Korinther 13. Da ist nämlich auch das Verhältnis zwischen Liebe und Erkenntnis dargestellt. In 1. Korinther 13. Sehr wichtig, auch gerade für Theologen oder möchte gern Theologen oder wie auch immer, die sich so viel einbilden auf ihr Wissen, auch auf ihr Bibelwissen. Wunderbar, wenn man die Bibel von vorne und von hinten gelesen hat und auswendig vieles kennt, sage ich ja gar nichts dagegen. Aber, liebe Geschwister, wir sollen Folgendes beachten, was hier der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, im 1. Korinther 13 uns mit auf den Weg gibt. Er sagt ja, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, also ganz hohe Gaben hätte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und jetzt kommt die Erkenntnis. Wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich sogar allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Nichts. Und dann die guten Werke. Wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Und wir wissen ja, wie es dann weitergeht. Dieses hohe Lied der Liebe. Also, wenn die Dinge nicht aus Liebe getan sind, auch die Lehre nicht aus Liebe erfolgt, wenn die Predigt nicht aus Liebe geschieht, die Bibelwoche, dann nützt das alles nichts. Es geht immer darum, dass Menschen zum Glauben kommen, der Verdammnis entrissen werden aus Liebe, der Hölle entrissen, und dass Menschen im Glauben gestärkt werden, dass Menschen auch seelsorgerlich und praktisch geholfen wird. Es geht nicht darum, irgendwie akademisches Sonderwissen anzuhäufen, zu zeigen, wie intelligent, wie begabt man ist, wie viel man schon weiß und dass ich die Bibel besser kenne als du und was auch immer. Ja, das wäre gerade verfehlt. Da wäre der Hochmut der Feind der Liebe. Das Ziel steht hier, Telos aller Unterweisung ist Liebe, und zwar Agape, die göttliche Liebe, die sich selber hingibt. Aus reinem Herzen, also keine unreine Liebe, die schon wieder egoistisch wäre. Es gibt auch eine Liebe, um zu herrschen, um zu ergreifen, eine gesteuerte Liebe. Nein, die soll aus reinem Herzen kommen, ohne egoistische Nebengedanken. Und aus gutem Gewissen, dass man sich nachher nicht Vorwürfe machen muss, ich habe die Liebe nur so gespielt, um Macht über Menschen zu bekommen. Ja, das ist kein gutes Gewissen. Und aus ungeheucheltem, Luther übersetzt, ungefärbtem Glauben. Dieser Glaube soll nicht geheuchelt sein durch irgendwelche Werke der Liebe, die Glauben vortäuschen sollen. Und diese Liebe können wir gar nicht aus eigener Kraft hervorbringen. Es schwingen bei uns immer irgendwelche fleischlichen Dinge von unserer Natur her mit. Und deshalb können wir immer nur bitten, Herr, schenk mir diese uneigennützige, hingebungsvolle, ja, opferbereite Liebe, die den anderen höher achtet als sich selbst. Ich habe da auch immer zu buchstabieren, weiß nicht, wie es euch geht. Ja, von Natur aus sind wir alle kleine Egoisten. Und wichtig ist aber, den anderen zu sehen und sich auch Zeit zu nehmen, Ist natürlich schwer, je mehr man Leute kennt, das ist auch mein Problem ein bisschen. Ja, wir haben viele tausend Leser und ich habe nicht immer so viel Zeit für jeden, wie ich gern hätte. Bitte ich auch um Verständnis. Aber doch, wo der Herr uns zeigt, das ist eine wirkliche Not, da sollen wir uns die Zeit nehmen. Das ist dann unser Nächster, wo wir auch gerufen sind, uns einzubringen und auch zu helfen, soweit es uns möglich ist. Wir haben zum Beispiel jetzt ja vor einem halben Jahr eine Gemeinde gegründet in Pforzheim. Das sind schon so viele Menschen. Erntedank waren wir etwa 200 Menschen. Wir würden gern jeden einladen. Ist auch jemand da aus der Gemeinde, der weiß es. Aber wir kommen halt nicht nach. Kann meiner Frau nicht jedes Wochenende Gäste zumuten. Nicht? Das geht auch nicht. Aber wir haben schon vor, um sich auch noch besser kennenzulernen. Und werden wahrscheinlich 2 Jahre brauchen, bis wir alle eingeladen haben. Also ich meine jetzt nicht in die Gemeinde, sondern einfach mal zu Hause, um sich auch daheim kennenzulernen. Denn Gastfreundschaft ist auch ein Zeichen der Liebe. Ja, dann die Liebe wird eben praktisch in der Tat, in der Gastfreundschaft, in der Zeit, die man zur Verfügung stellt, auch in der Unterstützung, wo jemand wirklich arm ist und Hilfe braucht. Jetzt geht es wieder zurück zum Negativen in Vers 6. Nachdem der Apostel hier das positive Ziel genannt hat, die Liebe, und gerade davon sind einige abgeirrt. Abgeirrt und haben sich hingewandt zu unnützem Geschwätz. Also Geschwätz, was nichts bringt, was nicht aufbaut, sondern niederreißt. Sie wollen, Luther übersetzt die Schriftmeistern, wörtlich steht da, sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Also wir sehen, diese Lehrer, auch damals im ersten Jahrhundert, sie kamen wohl auch aus judaistischen Kreisen, so wie auch im Galaterbrief beschrieben wird, wollen den Leuten auch in den Gemeinden das mosaische Gesetz wieder auferlegen, bis hin zur Beschneidung. Paulus hat Timotheus beschneiden lassen, aber das hatte keine grundsätzliche Erwägung, sondern das war, um nicht unnötigen Anstoß zu erregen, wenn sie in die Synagoge gingen und so weiter. Das hatte also missionarische Gründe. Aber grundsätzlich sollten Heiden, die sich bekehren, also auch wir als Germanen und so weiter, wir sind nicht gezwungen, uns beschneiden zu lassen. Im Neuen Bund geht es, und es ging auch im Alten Bund schon darum, um die Beschneidung des Herzens. Wenn die Vorhaut beschnitten ist und das Herz nicht beschnitten ist, hat es auch dem Juden nichts genützt. Das heißt, das Herz beschneiden, das heißt ganz im Glauben an Gott zu leben und auch ihn zu lieben und diese Liebe weiterzugeben. Das ist Beschneidung des Herzens. Aber dann, wie oft war dann Rechthaberei, ist auch heute bei manchen Christen, die im Herzen sagen, sie seien beschnitten, nicht in der Vorhaut, aber im Herzen, trotzdem Rechthaberei, Richtgeist, Lieblosigkeit. Und da müssen wir alle immer wieder bitten um Bewahrung und um Reinigung. Auch, dass man nicht bitter wird. Man erlebt heutzutage manche Enttäuschungen, auch in christlichen Kreisen. Ich kann ein Lied davon singen, ja. Und vielleicht habe ich auch manche enttäuscht von meiner Seite. Aber da sind wir auch auf die Gnade des Herrn immer wieder angewiesen und auch die gegenseitige Vergebungsbereitschaft. Die Irrlehrer damals, sie haben sich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass sie Nomodidaskaloi sein wollten, auf Deutsch Gesetzeslehrer. Sie haben aber das Gesetz falsch gelehrt. Und zwar, das Gesetz im biblischen Sinne ist ein Riegel gegen die Sünde, ein Spiegel, um seine eigene Sündhaftigkeit zu erkennen und eine Regel für das Leben im Glauben in der Nachfolge Jesu. Das ist seine Funktion. Aber im Neuen Bund leben wir nicht aus Werken des Gesetzes, werden wir nicht gerecht, kann sowieso keiner aus Werken des Gesetzes gerecht werden, sondern aus dem vollbrachten Opfer Jesu auf Golgatha und dadurch entstehen die Werke des Glaubens. Das Gesetz hat also nur noch für uns diese Aufgabe, uns den Spiegel vorzuhalten, dass wir verloren sind. Wir können nichts aus eigener Kraft zu unserer Erlösung tun. Es ist auch ein gewisser Riegel gegen die Sünde und es ist die Regel, wie wir aufgrund des Opfers Jesu im Glauben ihm nachfolgen dürfen. Das ist dieser dreifache Gebrauch des Gesetzes. Und die Verdrehung ist das, was der Apostel Paulus im Galaterbrief beschreibt. Da möchte ich mal einige Stellen lesen zur Erklärung, was damals falsch gelaufen war, wogegen der Apostel Paulus auch kämpft. im Brief an Timotheus, aber auch im Galaterbrief. Und zwar möchte ich zunächst nennen Galater 3, ab Vers 10. Galater 3, ab Vers 10, gegen diesen falschen Gesetzesgebrauch im Neuen Bund. Da schreibt der Apostel Paulus warnend: Alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist übrigens ein Zitat aus Habakuk 2, Vers 4 aus dem Alten Bund bereits. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das galt schon auch im Alten Bund. Der Glaube ist entscheidend. Das Gesetz, schreibt der Apostel Paulus weiter in Galater 3, ist aber nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unsertwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, der am Kreuz hängt. Jesus hat also diesen Fluch stellvertretend für dich und mich getragen. Und dadurch kam der Segen Abrahams zu den Heiden, heißt es weiter. Dann noch in Vers 19, gleichen Kapitel, Galater 3. Wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt, also bis Christus käme. Es hat also eine bestimmte Zeit gehabt im Alten Bund und in Jesus ist es erfüllt. Jeder Buchstabe wurde erfüllt durch ihn, indem er den Fluch auf sich genommen hat. Für die Übertretung des Gesetzes nämlich steht die Todesstrafe. Und das hat Jesus getragen, diese Todesstrafe, weil wir alle, auch die Juden, genauso Gesetzesübertreter sind, wie wir aus den Heidennationen. Und wir alle, ob in Israel lebend oder sonst wo auf der Welt, wir brauchen alle Jesus als den Messias. Es gibt keinen Sonderweg, dass man alle 613 Gebote halten könnte. Das kann kein Mensch, sondern das zeigt uns das Ungenügen auf. In Israel, wenn man da ist, sie sagen immer, die frommen Juden, die versuchen alle 613 Gebote zu halten, weil sie Jesus noch nicht erkannt und angenommen haben, versuchen sie selber das zu halten. Und es wird zur Heuchelei, es geht gar nicht anders. Das Wort Gottes sagt ganz klar, dass es kein Mensch halten kann, alles. Vieles vielleicht schon, ja, durchaus. Aber es heißt dann im Jakobusbrief, wer nur an einem einzigen Gebot schuldig wird, hat das ganze Gesetz gebrochen. Das ist der Maßstab Gottes. Es kann keine Sünde in die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott kommen. Und deshalb, um uns aus diesem Dilemma, aus dieser Aporie zu erlösen, hat Gott seinen Sohn gesandt, der alles erfüllt hat. Und wer unter der Bedeckung seines Blutes steht, hat Zugang zum Vater, zu Gott dem Vater. Und dann haben wir auch die Kraft, im Gehorsam ihm nachzufolgen. Nicht so, dass wir jetzt Vergebung haben und dann drauf lossündigen, das sei ferne, schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief, sondern gerade aus Liebe halten wir die Gebote, die guten Gebote. Das Gesetz ist ja gut, ist ja nicht böse. Es zeigt uns aber, wie unfähig wir sind. Und dass Jesus alles für uns getan hat. Und der Apostel schreibt eine Stelle noch aus Galater 5, dann komme ich wieder zum Timotheusbrief, kommt auch so ganz langsam zum Ende. Ganz langsam erstmal. Wir haben heute Abend ja noch ein bisschen Kraft am ersten Abend. Galater 5, 1 bis 6. Da steht es nochmal ganz scharf formuliert über das Gesetz. Galater 5, ab Vers 1. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wie es im Alten Bund war, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals, jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Was Schlimmeres gibt es nicht, als aus der Gnade zu fallen. Und so weiter. Also im Galaterbrief ist ausführlich dargestellt. Und im ersten Timotheusbrief wird das hier erwähnt. Jetzt kommen wir wieder zurück, 1. Timotheus 1. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Sie haben den Leuten Bürden auferlegt. Und wenn wir heute schauen, die ganzen Religionen, ob es Islam ist, Buddhismus, Hinduismus, sie versuchen alle durch ihre Werke sich zu erlösen, egal wie sie heißen, die Religionen. Nicht? Almosen geben, Wallfahren, Fasten, Ramadan und was auch immer im Islam, diese fünf Säulen des Islam oder im Hinduismus, der achtstufige Yoga-Weg oder im Buddhismus, die Versenkung bis zur Selbstauflösung ins Nirvana, überall der Weg der Selbsterlösung, weil sie Jesus ablehnen, nicht erkennen, Jesus ist der Weg zum Vater. Keiner kommt zum Vater außer durch ihn. Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand im Sinn des Gesetzes anwendet. So wie ich es jetzt dargestellt habe. Als Riegel gegen die Sünde, als Spiegel für unsere sündhafte Verlorenheit und als Regel für die Nachfolge des, im Glaubensleben. Aber aufgrund des Opfers Jesu, nicht ohne Opfer Jesu. Dann ist es gut angewendet. Und deshalb heißt auch in Vers 9, weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen. Es wird aufgezählt, die ganzen Sünden, und zwar anhand der Tafel der 10 Gebote werden diese Sünden aufgezählt. Nicht ganz wörtlich jetzt, aber sinngemäß in dieser Abfolge. Den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern. Also das erste Gebot, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis machen, du sollst sie nicht anbeten, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Das sind hier gegenübergestellt die Ungerechten, die Ungehorsamen, die Gottlosen, die Sünder, die, die Gott ablehnen, die ohne ihn leben wollen. Den Unheiligen, also den Namen Gottes nicht missbrauchen, kein Götzenbild, ja, das wird hier übertreten durch die Unheiligen. Für sie wird alles im Okkultismus dann verdreht letztendlich. Und weiter heißt, und den Ungeistlichen. Und dann, sie heiligen auch nicht den Ruhetag. Für uns ist das ja Tag der Auferstehung. Und dann den Vatermördern und Muttermördern. Das ist der Widerspruch zum Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, ja, das ich dir geben will, glaube ich, so ähnlich. Ich gebe es jetzt frei wieder. Wir wollen jetzt nicht alles aufschlagen, das wäre zu lange. Aber ganz klar, das Gebot, die Eltern zu ehren. Vatermörder, Muttermörder, das fängt ja schon an. Wenn man jemanden hasst, muss gar nicht wirklich die Tötung sein, sondern schon der Hass gegen Eltern. Es ist manchmal schwierig zwischen den Generationen. Und vielleicht gab es sogar Konflikte in mancher Familie, wo man sich die Eltern oder umgekehrt die Kinder weggewünscht hat, etwas ganz Schreckliches. Dann bietet Gott um Vergebung, wenn sowas in eurem Leben war. Und wenn der Mensch noch lebt, dann versucht es zu bereinigen. Natürlich gehören immer beide Seiten dazu. Ja, beide Seiten, überhaupt bei Konflikten, ob es in der Ehe ist, in der Familie. Aber soweit es an uns liegt, wenn wir wirkliche Christen sind, dann sollten wir Gott bitten um Kraft, um den ersten Schritt zu tun. Was dann der andere Mensch tut, liegt in seiner Verantwortung. Ob er die Vergebung, den Versöhnungsversuch annimmt oder ablehnt. Aber wenn du das Möglichste tust, dann hast du das Gesetz Christi erfüllt. Den Totschlägern steht hier weiter, oder Mördern, das ist der Gegensatz zum Gebot, du sollst nicht töten bzw. morden. Den Unzüchtigen, Knabenschändern und so weiter, das ist der Gegensatz zum Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Es geht um sexuelle Sünden, Unzüchtigen, jede Art von Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe ist gemeint, oder sexueller Betätigung außerhalb der Ehe. Knabenschänder übersetzt Luther. Hier steht im Griechischen, vielleicht für manche jetzt interessant, angesichts der homosexuellen Diskussion in den Kirchen auch, leider. Da steht Arsenokoitois. Das heißt solchen, die sich mit jungen Männern im Bettlager vereinigen, wörtlich. Ja. Koitus ist der Beischlaf und Arsenos, das sind also die jungen Männer gemeint. Also das sind eindeutig hier homosexuelle Beziehungen gemeint. Wird hier unter der Sündenliste auch hier im 1. Timotheusbrief aufgezählt, auch in Römer 1, auch in 1. Korinther 6, auch in, ich glaube, steht in 3. Mose 18 wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also in vielen Stellen wird das ja ganz klar verurteilt, aber heute wird ja selbst in sogenannten Kirchen gesegnet, was Gott ein Gräuel ist. Seine endzeitliche Situation war vor 20 Jahren noch undenkbar. Vor 20 oder 30 Jahren war homosexuelle Betätigung noch verboten und heute ist es verboten, was dagegen zu sagen. Soweit sind wir schon fast jetzt. Man darf es gerade noch so sagen, aber man muss schon vorsichtig sein. Und wir wollen ja auch nicht urteilen über diese Menschen, aber wir wollen sie einladen, umzukehren. Es ist ja eine seelsorgerliche Not, sage ich immer wieder dazu. Es geht hier nicht darum, jemanden irgendwie zu diskriminieren, wie immer behauptet wird. Aber Sünde muss man auch Sünde nennen, egal welche Sünde. Aber es ist auch eine Form von Sünde, wie Unzucht überhaupt auch. Auch in anderen Beziehungen. Also hier aber Knabenschänder, Asenokoitoi, Beischlaf zwischen Männern. Das kann man natürlich genauso auf Lesbianismus dann übertragen. Oder Menschenhändler, Menschendiebstahl, Kindesdiebstahl und was auch immer hier im Blick ist. Das war auch damals, wo der Sklavenmarkt auch so herrschte, noch sehr verbreitet. Aber es gibt es auch heute leider wieder, zu allen Zeiten, dass mit Menschen Geschäfte gemacht wurden. Man kann auch von Prostitution und anderen Dingen hier reden, wo auch Menschen missbraucht werden zu allen möglichen erniedrigenden Dingen. Und dann auch den Lügnern. Lüge ist etwas, wenn jemand bewusst die Unwahrheit sagt. Es gibt manchmal auch, dass man Dinge nicht richtig weiß, ja? Und man wird was gefragt und gibt eine Antwort, die vielleicht nicht stimmt. Das ist ja keine dann bewusste Lüge. Lüge ist, wenn ich also bewusst jemand hinters Licht führe, dann falle ich unter der Sünde des Lügens. Wenn ich eine Sache nicht genau weiß, das kann auch passieren, wenn ihr mich irgendwas fragt, dann sage ich manchmal lieber, ich weiß es nicht, ich muss nochmal nachprüfen, nachforschen, bevor man dann was Falsches sagt. Da soll man natürlich grundsätzlich vorsichtig sein, aber auf keinen Fall Menschen bewusst anlügen. Und das geschieht auch vor allem bei Meineid, was hier auch genannt wird, die Meineidigen. Die machen dann hinten die Finger, kreuzen sie, ja, und vorne machen sie einen Schwur und wissen ganz genau, dass es falsch ist, was sie schwören. Das ist eine schlimme Sünde. Der Herr Jesus geht sogar noch weiter und sagt, du sollst überhaupt nicht schwören. Denn du kannst gar nicht wissen, was der morgige Tag bringt. Das steht alles in Gottes Hand. Ja, ich kann ja nicht schwören, ich komme morgen und vielleicht bin ich morgen schon tot. Ja, was ist das dann für ein Schwur? Ich habe es ein bisschen krass ausgedrückt. Aber wenn man sich auf uns verlassen kann, wenn man weiß, das ist ein zuverlässiger Christ, dann reicht es, wenn ich sage ja oder nein. Dann muss das auch als Wort gelten. Da muss ich nicht noch schwören mit allen möglichen Formeln. Ne? Und dann sagt noch Gottes Wort, und wenn noch etwas anderes der heilsamen Lehre zuwider ist. Also es sind nicht alle Sünden hier aufgezählt. Es gibt noch viele weitere Formen. Man könnte hier Neid und Geiz und Verleumdung und alle möglichen Dinge noch nennen, was es auch als Sünden gibt, auch leider in christlichen Kreisen. Ja, jetzt sind wir doch schon fast durch. In Vers 11 lesen wir noch, nach dem Evangelium von der Herrlichkeit des seligen oder rettenden Gottes, das mir anvertraut ist. Der Apostel Paulus, wie jeder Bote des Herrn, hat einen Auftrag, die Botschaft weiterzusagen. Er kann nicht schweigen, er würde schuldig. Und es ist das Evangelium, das auch uns dringend, diese Botschaft weiterzusagen. Wir würden schuldig, wenn wir schweigen würden. Und es ist manchmal unbequem, ja, es ist unbequem überhaupt in unsere heutige Zeit hinein. Es war immer schon so, dass wenn Gott in die Welt hineinspricht, er etwas zu sagen hat, was den Menschen in ihrem sündigen Verhalten gegen den Strich geht. Es unterbricht ihren sündigen Lebenszusammenhang und ruft den Menschen auf, umzukehren von dem Weg des Verderbens. Aber liebe Seele, es ist nur zum Heil, wenn das geschieht. Und deshalb sollten wir es freudig annehmen, wenn Gott uns etwas sagt, durch sein Wort uns beim Lesen der Bibel etwas deutlich macht, wenn uns durch seinen Geist ermahnt, dass wir es in Freudigkeit und Dankbarkeit annehmen. Möge auch diese Bibelwoche unter diesem Vorzeichen stehen, dass wir es dankbar annehmen, was wir aus Gottes Wort gemeinsam hier betrachten und lernen dürfen, damit es zum Segen wird für uns und auch für viele andere Menschen. Amen. Wir möchten uns nochmal so weit möglich erheben zum Gebet. Lieber Heiland, so danken wir dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und auch deinen Geist, um es recht zu verstehen. Herr, schenk, dass wir im Zentrum bleiben und uns nicht über Nebensächlichkeiten zerstreiten, dass nicht die Diskutiersucht in die Gemeinden geht über unwesentliche Dinge, sondern dass wir uns freuen dürfen an deinem Heilswerk am Kreuz auf Golgatha, dass wir freigekauft sind von der ewigen Verdammnis, dass wir freigekauft sind von Sünde, Tod und Teufel durch dein kostbares Blut. Wir rühmen und preisen dich dafür und bitten dich, dass du uns auch heute Abend noch weiterhin segnest und bewahrst in dir und uns auch eine friedvolle Nacht schenkst. Amen.